Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Michel zeigt heute sein wahres Gesicht und wir haben einen Gast, mit dem wir darüber reden, was der ganze Scheiß eigentlich soll. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Gasgeflüster ist wieder am Start und ich freue mich diese Woche ganz besonders, denn es stand ein wenig auf der Kippe. Mein lieber Co-Host, wie es ja so schön heißt, der Michel, wurde nämlich operiert und jetzt schauen wir mal, ob er es tatsächlich geschafft hat und irgendwie von der Narkose sich vor das Mikrofon robben konnte und mir tatsächlich Antwort gibt. Michel, hallo!
Hallo! Ja, servus Jan, grüß dich. Ich freue mich natürlich wieder mit dabei zu sein und ja, aufgrund der besonderen Umstände, du hast es ja gerade angedeutet, heute leicht angeschlagen. Ich hatte diese Woche eine Meniskus-OP, habe mich auch noch Vollnarkose unterzogen und bin noch ziemlich auf Medikamenten und ich muss sagen, die Schmerzmittel hauen ziemlich rein. Ich kann mich irgendwie nur wenig konzentrieren und habe das Gefühl, ich falle hier ständig gleich ins Koma. Also falls ich gleich nach vorne stürzen sollte und der Kopf auf der Tischplatte aufschlägt, macht euch keine Sorgen, das liegt einfach nur an den Medikamenten.
Wäre aber auch nicht schlimm, weil so viel kann ich schon verraten, wir haben einen Gast, der löst dich dann einfach ab, also das wäre überhaupt kein Problem, aber du hast schon gesagt, die Leute haben komische Sachen mit dir gemacht, aber offensichtlich hast du in deinem Delirium auch nochmal irgendwelche Hirngespinste bekommen und hast richtig losgelegt, denn wie ich gestern, also heute ist Freitag, während wir das aufnehmen, plötzlich von dir erfuhr, sind wir jetzt noch mehr Social Media unterwegs. Ich bin ja froh, dass du da nicht irgendwelche Bilder in deinem OP-Kittel gepostet hast, direkt zum Clickbaiting oder so, sondern doch noch einigermaßen seriös geblieben bist. Aber wir sind jetzt voll Social Media auf Instagram und Facebook noch online oder unterwegs oder wie man es auch mal nennen mag. Vielleicht verlierst du dazu ein, zwei Worte?
Ja, genau. Du hast es ja gerade schon angeteasert. Wir sind jetzt auch mit Gasgeflüster auf den einschlägigen Social-Media-Portalen vertreten. Wir haben jetzt einen Gasgeflüster-Instagram-Account, einen Gasgeflüster-Facebook-Account und ihr da draußen könnt uns jetzt endlich tatsächlich auf unseren eigenen Kanälen erreichen, Kommentare teilen, Nachrichten schreiben, dran teilhaben. Und ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe meinen Kanal tatsächlich missbraucht, um Clickbaiting-Bilder zu posten. Es gab nämlich auf Asphaltsüchtig, also diejenigen von euch, die Asphaltsüchtig jetzt gefolgt sind, haben das vielleicht gesehen, das ein oder andere Bild im OP-Kittel, beziehungsweise jetzt von meiner kleinen OP-Odyssee. Das ist jetzt aber Geschichte. Wir haben jetzt einen eigenen Gasgeflüster-Account und werden euch natürlich da auch so ein bisschen dran teilhaben lassen, wie wir unsere Sendung vorbereiten, was wir so machen und genau, wichtigste Möglichkeit natürlich für euch, direkt mit uns in Kontakt zu treten und ja, Anregungen zu teilen, Nachrichten zu schreiben, ja, Feedback zu geben und einfach mit uns zu plaudern und an unseren Abenteuern abseits der Podcast-Aufnahmen teilzuhaben.
Ja, also, ja, ich hatte zwar gerade so ein bisschen Verständnisprobleme bei dir, Michel. Offensichtlich ist dein Internet auch irgendwo noch in der Vollnarkose abgetaucht. Sei es drum, mein Internet funktioniert und das freut mich ganz besonders, denn wir hatten schon öfters auch mal Beiträge unseres Gastes tatsächlich erwähnt in verschiedenen Folgen. Ich glaube, es ging mal um den Bußgeldkatalog und andere Themen, wo er sich schon öfters zu geäußert hat. Das kann er uns nämlich auch gleich sagen. Wir freuen uns sehr, sehr doll, heute einen, ja, ich nenne es jetzt mal Blogger zu Gast zu haben, das kann er uns aber gleich selbst erklären. Meine Damen und Herren, heute bei uns am Stammtisch Alexander vom Blog Kettenritzel. Alex, hallo.
Einen schönen guten Abend aus Berlin wünsche ich euch beiden.
Schönen guten Abend.
Hallo Alex.
War die Vorstellung soweit in Ordnung oder wie würdest du selbst dein Tun und deine Arbeit so bezeichnen?
Also zum Intro, Alexander nennt mich nur meine Mutter, wenn ich was angestellt habe. Insofern reagiere ich ein bisschen nervös. So, was? Ich habe nichts gemacht. Nein. Nein. Intro war fein, ja. Alex, ich fahre seit 9 Jahren erst Motorrad. Seit 9 Jahren gibt es auch meinen Motorradblog. Ich kann irgendwie kein Hobby ausüben, um nicht darüber zu bloggen. Also bloggen selber mache ich schon seit fast schon, ich muss mich jetzt outen, ich bin älter als Michel, seit 20 Jahren. Die alten Männerwitze gehen heute Abend auf mich. Habe irgendwie mit dem Bloggen angefangen, weil ich das Thema halt, also generell sehr emotional finde und irgendwo sagt er irgendwie, ja, ich muss das irgendwo dokumentieren, was ich so mache und vielleicht trifft man noch andere Menschen, die man so irgendwie Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen kann. Und da war das Blog für mich erstmal so das Thema der Stunde. Und das ist ja, wenn man sagt, 9 Jahre zurückdenkt, dann gab es manche Social-Media-Plattformen, über die wir heute reden, noch gar nicht. Das hat sich so dann entwickelt, dass dann irgendwann mal nach dem Blog so ein bisschen, ach, so ein Filmchen könnte man auch mal machen, so mit der GoPro und auf YouTube hochladen. Guckt bitte nicht meine ersten YouTube-Videos an, die sind so dilettantisch gemacht. Das ist Fremdschämen galore, aber...
Okay, auf jeden Fall, in den Shownotes findet ihr den Link zum ersten Video von Alex.
Ja, und ich bin ja immer noch trotz meines fortgeschrittenen Alters ein Spielkind und probiere halt jeden Scheiß aus, der irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum ist. Es gibt Kettenritzel nicht nur als Blog, auf Facebook, auf Instagram und neuerdings eben und YouTube, wie erwähnt, neuerdings auch auf Clubhouse. Das sind so meine Spielwiesen, die ich so versuche zu bespielen.
Jetzt hast du ja gerade angedeutet, dass du auf den ganzen verschiedenen Plattformen unterwegs bist und ja alles rund um das Thema Kettenritzel machst. Man hat aber irgendwie so rausgehört, das Bloggen hat eigentlich mit einem anderen Hobby angefangen. Was war denn damals der Auslöser und welche Hobbys hast du noch? Wo bist du denn tatsächlich noch aktiv und ja, worüber hast du denn anfänglich gebloggt?
Also das Bloggen hat erstmal angefangen. Das erste war so ein Feldwalden-Wiesen-Blog. Erstmal gucken, wie funktioniert WordPress, was macht das, wie geht das. Und da habe ich wirklich so einen Feldwalden-Wiesen-Allgemein-Themen-Blog gemacht. Meine allererste Bloggeschichte war wirklich eine Geschichte über, ihr kennt das, wenn nach Weihnachten, so nach Neujahr, so ein bisschen die ganzen Weihnachtsbäume abgetakelt werden und auf die Straße geworfen werden, bis dann die Müllabfuhr sie abholt und so Rudelbildung von Weihnachtsbäumen am Straßenrand passieren. Das war der Aufhänger meiner allerersten Bloggeschichte. Rudelbildung der Konifera. Zeigt auch so ein bisschen den Grad meiner Bescheuertheit. Ich mache aus jedem Blödsinn und Scheißgedanken irgendeine Geschichte, ob sie jemand lesen will, ja oder nein. Deshalb war Bloggen für mich immer so das richtige Outlet, einfach zu sagen, da gibt's irgendjemand im Internet, ich gewinne die Katzenbilder und Nyan-Cats durch die Gegend schicken, liest auch irgendjemand was über Weihnachtsbäume. Und das hat sich so entwickelt und ich habe dann ein paar Jahre später mit einem Hobby angefangen, das ich jetzt nicht mehr so oft ausübe, was dem Motorradfahren, ich glaube, diametral entgegengesetzt ist vom Klischee, das man damit verbindet. Kleines Ratespiel. Was wäre also für euch so das, der komplette Gegensatz zum Motorradfahren?
Schale stricken.
Boah, gute Frage. Hobbypolizist vielleicht?
Ich habe eines der ersten deutschen Golfblogs gehabt.
Ach Gott. Ja. Schön in so einem Ralph Lauren, wie heißen die? Ralph Lauren, Alter, guck mal, ich blamier mich schon bei der Aussprache des Markennamens. Ihr wisst alle, diesen Polo-Reiter da, Polo-Shirt dann auch und dann so Cargo-Shorts oder was man immer trägt, schön immer auf dem Golfplatz oder was?
Ja, es ist so ein schönes klassisches Klischee und dann also dann die Zahnarztgattin am Mittwochnachmittag mit dem Porsche Cayenne Turbo auf dem Platz und beim Prosecco. In der Tat, ich finde es geil. Ich finde es immer noch einen geilen Sport, der auch sehr anspruchsvoll ist. Aber mit dem Klischee habe ich nichts am Hut. Ich habe sogar mit Freunden vor mittlerweile 14 Jahren einen Verein gegründet, Verein zur Förderung des Golfsports e.V., der vor allem daraus besteht, dass man sich einmal im Jahr zum Turnier trifft, wo man schon vormittags mit Bier anfängt und wild auf den Ball haut und Mörderspaß hat und komplett unkonventionell angezogen ist. Es gibt einen Best Dressed Award und es wurden schon Menschen in Drag-Klamotten, Taucheranzügen und solchen Sachen auf dem Golfplatz gesehen. Also die Vollspacken vor dem Herrn, genau meine Kragenweite. Und das machen wir seit jedes Jahr. Und das war das ehemalige Golfturnier der Pop, offizielle Golfturnier der Popcom, diese Musikmesse, die es mal gab. Erst ursprünglich in Köln, dann in Berlin. Und die sind dann wirklich so donnerstags, auf Freitagabends irgendwie noch dann noch zur Afterparty in den Club gegangen und dann aus dem Club morgens, Samstagmorgen rausgefallen, mit Restalkohol auf dem Golfplatz gefahren und dann haben wir Golf gespielt. So, das war der Kontext, in dem es stattgefunden hat.
Von dem Outfit her müsste ich mich da bald mal mit meinen Motorradstiefeln blicken lassen, um auch nochmal wieder zu bringen.
Ich glaube, hast du die irgendwo mal gepostet? Ich habe die noch nie gesehen. Also Bilder. Gibt es Bilder von diesen Potten?
Also für diesen Podcast nehmen wir auf jeden Fall Pornolettenbilder als Titelbild.
Unbedingt.
Aber du bist tatsächlich mit deiner Golfneigung in sehr, sehr guter Gesellschaft. Ich habe nämlich jetzt diese Woche gesehen, dass Affe auf Bike, die gute Ann-Kathrin, die ja hier auch schon im Podcast zu Gast war, Folge 16, richtig cool, unbedingt nochmal anhören, jetzt in Norwegen zum Golfen gekommen ist. Und auch Marcel Schrötter, der ja Moto2-WM fährt. Von dem habe ich diese Woche einen Post gesehen, wie er in Barcelona irgendwie auf dem Golfplatz in wirklich schickem Outfit versucht, sein Handicap zu verbessern. Also da bist du mit dem Golf überhaupt gar nicht weit weg. Das scheint sich irgendwie aktuell so ein bisschen zum Hype im Motorradbereich zu entwickeln.
Ich dachte, du bringst jetzt gerade so einen Querverweis auf die ganzen Harley-fahrenden Rechtsanwälte und Zahnärzte, die dann auch mal den Wilden raushängen, wenn sie mal irgendwie 10 Kilometer zum lokalen Kaffee-Hotspot-Motorradtreff fahren und dann wieder zurückgondeln und dann am Sonntag dann die Clubmeisterschaft im Golfclub spielen.
Nee, also überhaupt gar nicht. Hier reden ja von gestandenen Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen, die weltweit unterwegs sind, sowohl in der WM als auch wie unsere AF auf Bike auf dem Motorrad die Welt entdeckend und ja, einfach Vorbild für Globetrotter und Globetrotterinnen.
Sehr schön. Es ist sogar, wir sind, glaube ich, gerade 10 Minuten in diesem Podcast rein und haben schon so viele Klischees bedient. Es ist sensationell.
Ja, und es ist an vielen Stellen unbeliebt gemacht. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja. Ich habe ja damit auch schon direkt angefangen. Aber gut, ja, gehört halt irgendwo dazu. Kommen wir aber zum Wesentlichen zurück. Irgendwann hast du dann den vernünftigen Schwenk zum Motorradfahren hinbekommen. Wie hat das funktioniert? Also das wird ja hoffentlich nicht unter dem Biereinfluss im Club entstanden sein und auch hoffentlich nicht da die erste Jungfernfahrt stattgefunden haben, sondern sicherlich eine andere Genese haben.
Nee, der Kontext, also ich habe eigentlich, die Zweirad-Affinität hat viel früher eingesetzt. Ich habe dann irgendwie mit 18 einen Führerschein gemacht, hatte keine Kohle für ein Auto und habe dann per Zufall bei meinem Onkel in der Scheune stand die Vespa V50N Spezial meiner großen Cousine, die seit Jahren da rumstand, nicht gefahren wurde. Und ich stelle so die Frage, so, fährt die noch jemand? Nö, und mein Onkel so, ja, kannst du mitnehmen. Wenn du sie flott kriegst, nimmst du sie mit. Ich dachte, okay, alles da, Challenge accepted. mitgenommen, klar, Klassiker, Tankwahlrostig, Vergaser verharzt und Reifenplatt etc. pp. Aber ich habe es dann doch geschafft, dieses Ding wieder zum Fahren zu bringen. Allein den Vergaser aus einer Smallframe-Vespa auszubauen, war schon eine Challenge. Da musst du schon irgendwie Chirurgenfingerchen haben, um in diesen schmalen Schacht da reinzukommen, das Ding rauszufummeln. Und zerlegt, gesäubert, wieder zusammengebaut, 3 Teile waren übrig. Scheiße, nochmal, ihr kennt das alles. Das waren so meine ersten Erfahrungen.
Nee. Das ist eine falsche Annahme.
Ja, du lässt es wieder an der S1000R da schön beim Händler machen. So, hier, mach mal, da gibt's ja, der Vergaser ist da gar keiner mehr drin. So, ja. Das war das Erste. Und dann habe ich dann angefangen mit dieser Vespa. Und das war dann durch, wie gesagt, ich bin ja aufgewachsen im Schwäbischen, unweit der Schwäbischen Alb. Da gab es auch Berge, die man rauf und runter fahren konnte. Und mit 2 PS, glaube ich, gefühlt war das Ding so untermotorisiert. Also fing es dann an mit, das kann man doch schneller machen. Also so ein 75 Kubik Polini drauf und einen anderen Auspuff dran. Und das eskalierte irgendwann dann mal auf 133 Kubik Membranansaugstutzen. Polierte Überströme, Sportkurbelwelle, alles, was der Rollershop-Zubehörkatalog hergab und hatte, glaube ich, irgendwie irgendwas 12 oder 14 PS aus 133 Kubik. War geil, aber komplett illegal.
Wie oft wurdest du damit denn bitte aus dem Verkehr gezogen?
Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Das erstaunt mich. Nein, das erstaunt mich zum heutigen Tage, wie auch ahnungslos dann irgendwie die Polizei, weil du stehst da an der roten Ampel neben dir ein Polizeiauto. Und wenn du dann einen großen Zylinder drauf hast und den klassischen Bananenauspuff von der 125er, dann macht das Ding mal also tiefer und weniger hochfrequent. Und das ist dann so, das könnte man raushören, das hat aber keiner gemerkt. Ich wurde auch in Polizeikontrollen angehalten, aber die haben sich angeschaut und passt so. Es gibt da so eine Mär, der Rollershop damals, die Älteren unter sich erinnern sich, war in Augsburg und da hast du im Katalog halt immer bestellt und die Teile kamen ein paar Tage später an. Und das Sage geht um, dass es in Augsburg einen Polizisten gab, der auf Vespa-Tuning spezialisiert war. Und der hat die Leute dann angehalten und sagt, ja, hier, zeig mal, mach mal irgendwie Motorklappe auf und guck dir das an. Und alle sagen, oh, alles original. Und der hat einfach nochmal angefangen, die Kühlrippen durchzuzählen, weil ein DR-Zylinder und ein Polini eine andere Zylinderrippenanzahl hat als der Originalzylinder. Und das war das erste Indiz dafür, dass da was gemacht war. Und der hat dann auch gesagt, hier, bau mal aus. Und ja, ich habe kein Werkzeug dabei. Ja, kein Problem, ich habe Werkzeug dabei. Macht seinen Kofferraum auf, holt das Werkzeug raus. Hat die Leute dann am Straßenrand mal das Ding zerlegen lassen. Obwohl ich muss sagen, ich bin einmal angehalten worden, das war noch im Studium. Da hatte ich noch die 75 Kubik drauf. Und bin dann, ich habe in Ravensburg studiert und bin dann morgens zu spät zur Vorlesung Gas gegeben. und habe dann irgendwie so halb legal einen Polizeiwagen überholt. Zivilstreife, also war nicht offensichtlich. Und er hielt mich dann irgendwann an so und sie sind ein bisschen schnell gefahren. So Oberschwabe halt. Und ich so, ja, Entschuldigung, tut mir leid, warum hätten Sie mich mit Tempo, in der Tempo 30-Zone mit 60 überholt? Gut eingefahren. Und ja, der Humor der Kollege meinte dann irgendwie so, also, ich verwandle hiermit, Sie können morgen früh den Roller im Originalzustand vorführen und dann sehen wir von der Anzeige ab. Und ich so, okay, gut, muss ich das nur übersetzen? Egal, ich mach mal weiter. Und dann hatte ich dann die Sorge, so, oh fuck, ich habe die ganzen Originalteile, also Zylinder und alles, bei meinen Eltern anderthalb Fahrstunden entfernt im Keller liegen. Keine Chance, dass ich da hinkomme, umbauen kann, am nächsten Morgen zur Polizei kommen. Ein Kommilitone von mir hatte exakt den gleichen Roller, auch den V50N Spezial. Ja. Baujahr später, aber das ist ja, wie man so schön sagt, hot swappable. Ich habe gesagt, Sven, ich brauche deinen Roller. Also nicht deinen Roller, ich brauche deinen Motor, wie jetzt. Komm bei mir vorbei, ich erkläre es dir. Komm mal angefahren, ist okay. Ich baue jetzt deinen Motor aus, baue ihn bei mir ein, fahre morgen zur Bullerei, führe den vor, dann fahre ich wieder her, baue es wieder zurück. Brauchst du morgen einen Roller? Nee, okay, mach mal. Und bei der Smartphone Vespa ist es relativ einfach. Du nimmst einfach hinten, also du musst erstmal die Stromkabel abmachen, Zündkabel abmachen. Du baust hinten den Stoßdämpfer ab, also nur Schraube lösen. Und dann hast du die Hauptschwinge in der Hand und die ziehst den Schwingenstift raus und hast den Motor in der Hand. Also drei Schrauben lösen, Motor ausbauen, das andere Modell wieder einbauen, dann eben hingefahren, vorführen lassen. Polizist war zufrieden, sagt, das bleibt aber auch so jetzt, gell? Und ich so, ja, okay, alles klar. Zwei Stunden später wieder zurückgebaut, alte Geschichte, aber es war sehr lustig. Es hat wirklich danach war Spaß.
So. Aber jetzt der Schwenk zum.
Aber die Frage war eine ganz andere. Die Frage,
genau, ja, genau, das hast du schon sehr gut in Gasgeflüster eingegliedert, ja. Sag ich mal. So. Das ist halt immer dann die hohe Kunst, den Bogen zu spannen.
Genau. Spannungsbogen halten. Nee, und dann kam ich dann irgendwie über den Smallfilm, habe ich dann irgendwie dann verkauft irgendwann. Ich kann mich bis zum heutigen Tage dafür schlagen, dass ich es getan habe. Habe dann irgendwie zwischenzeitlich eine ET2 gefahren und irgendwann war es dann halt so, also der Grund eigentlich war, ich war damals beruflich sehr viel unterwegs, musste sehr viel zum Flughafen fahren und hatte sehr viel Dienstreisen. Und das war damals gerade die Diskussion, Berlin-Tegel macht zu und BER soll aufmachen. Und ich so, scheiße, wenn ich hier drei Tage die Woche zum Flughafen fahren muss und ich habe keinen Bock auf Taxi oder ÖPNV zu fahren, dann müsste ich ja irgendwas haben, was über die Stadtautobahn mich nach zum Schönefeld runterbringt. Machst du deinen Führerschein, holst dir einen großen Roller. Das war das ursprüngliche Ziel. Hab dann mir bei Groupon einen Gutschein geholt für eine Fahrschule, Motorradführerschein. Und dann hier schön Marzahn-Hellersdorf in einer zweifelhaften Fahrschule dann meinen Führerschein gemacht. Und hab dann mir dann irgendwann darüber, ja, jetzt das Führerschein gehabt und jetzt kaufst du dir, ich wollte eine Vespa 300 ETS haben. Also größtes, was geht, fand ich geil. Die Dinge waren arschteuer. Ich habe dann erst gemerkt, ey, die kosten neu 6.000 plus, und aber selbst gebraucht, in halbwegs gutem Zustand, unter 4.500 kriegst du nichts. Und ich so, Alter, für das Geld kriegst du ein Motorrad. Also dann habe ich mir damals für, ich weiß nicht mehr, ich glaube 3.700 Euro mein erstes Motorrad gekauft, eine F650 GS. Und habe die dann gefahren, habe festgestellt, Stadtverkehr im großen Motor ist auch irgendwie kacke. Und irgendwie anderthalb Jahre später stand doch die Vespa dann noch in der Garage zusätzlich zum Motorrad. Aber der ursprüngliche Grund, den Motorradführerschein zu machen, war es, einen großen Roller fahren zu wollen. Und so kam es.
Aha, der BER. Noch nichts gekonnt, nur Verzögerungen, Milliardengelder verschlungen, jede Menge Vorstandswechsel gehabt, aber zumindest dich zum schönsten Hobby der Welt gebracht. Da muss ich sagen, naja, da hat sich das mit dem BER ja auf jeden Fall schon mal gelohnt.
Genau. So hat alles sein Gutes, ja.
Aber ich muss gestehen, ansonsten würde ich in der Berliner Ecke jetzt ja nicht unbedingt drauf kommen, Motorrad zu fahren. Ne? Ich meine, Stadtgebiet und so richtig attraktiv ist das nicht drumherum. Brandenburg hat jetzt ja auch nicht so viel zu bieten. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, du kommst aus dem Stuttgarter Raum und ich als Wahl-Baden-Württemberger muss natürlich dazu sagen, dass das ja eher so ein Gebiet ist, in dem ich irgendwie auf die Idee gekommen wäre, Motorrad zu fahren.
Mal kurz, dich als Baden-Württemberger, ich finde es übrigens schön, dass wir jetzt hier mittlerweile in diesem Podcast so langsam alle Dialekte anmachen. Wir hatten mit dem 50 schon das Hessische, bei dir ist immer so ein Hybrid aus so ein bisschen Pfälzisch, Ostdeutsch, Hochdeutsch und was dir halt gerade so ein Kram passt. Jetzt hatten wir noch das Schwäbische, jetzt müssen wir bald nur noch irgendwie jemanden finden aus dem plattdeutschen Bereich, der hier mal reinhaut und vielleicht noch so ein ehrliches Ruhrgebiet-Kanter. Ah, und den Horst Zeiger hatten wir auch noch mit, wie nennt man denn das?
Österreich, Liechtenstein natürlich.
Ja, genau. Aber entschuldige mich, jetzt habe ich dich mal wieder unterbrochen. Sorry, weiter geht's.
Ja, kein Problem. Also die Leute, die regelmäßig zuhören, wissen ja, ich bin ja Wahl-Baden-Württemberger, komme ja ursprünglich aus dem Osten und habe aber hier natürlich auch gelernt mit der Schwäbischen Alb vor der Tür, mit dem Schwarzwald vor der Tür, mit dem, ja, was haben wir denn noch, Pfälzerwald in Reichweite, dass es hier halt einfach das perfekte Motorradterrain ist. Und ich wäre vermutlich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, in der Berliner Ecke vielleicht gar nicht drauf gekommen, einen Motorradführerschein zu machen, weil halt einfach nicht so viele Möglichkeiten bestehen.
Ein sehr lustiges Thema, weil es bedingt auch so ein bisschen die Wahl meines derzeitigen Motorrads. Ich habe gerade am Montag mein letztes Motorrad verkauft, eine 2009er Triumph Street Triple 675R.
Oh, Triumph, ja, da machst du dir Freunde hier.
Ja, mega. Ich wollte gerade das erwähnen, ich ist das ausführlich. Ein sehr geiles Motor, geiles Motorrad. Also ich habe sehr viel Spaß mit dir gehabt, aber für das Revier hier in Brandenburg nicht das geeignetste, weil du dann schon eher einen glatteren Asphalt brauchst und eine konsistente Straßenoberfläche, was Brandenburg dir nicht immer bieten kann. Und also hier ist es auch so, wenn wir dann mal off the beaten path, wie man so schön sagt, irgendwie fährt, dass du gerne die offizielle Verbindungsstraße zwischen zwei Orten eine Sandpiste ist oder das klassische 2/3 Kopfsteinpflaster, 1/3 Schotter. Und da mit einer Street Triple wirst du nicht so richtig glücklich. Du kannst auch Wege fahren, die halt schön asphaltiert sind, nur da fährt halt jeder hin. Und die drei Kurven, die es in Brandenburg gibt, so Stichwort Schiffshebewerk Niederfino, das sind so irgendwie die Ecke, wo dann am Sonntag alle rumlungern wo du überhaupt den Spaß hast, weil es drei Kurven den Berg rauf und drei Kurven den Berg runter gibt. Das bringt dann auch keinen Spaß. Und deshalb kam ich jetzt wieder nach meiner ersten F650 GS, ein paar Motorräder später, auf eine F800 GS, weil halt eben, da kannst du mal ins Gemüse fahren, du hast mehr Federweg, du kannst auch mal hier links in den Feldweg, rechts auf die Schotterpiste fahren und dann macht es wirklich Spaß. Und ich bin auch vorletzten Sonntag war ich in der Märkischen Schweiz unterwegs, hier östlich von Berlin, Richtung Polen, und da hast du wirklich total schöne Straßen, auch ein bisschen bergauf, bergunter, aber alles, was so ein bisschen Nebenstraße oder Nebenstraße ist, wird dann gerne mal ein Feldweg. Ist alles offiziell befahrbar. Und da hast du mit der Enduro halt richtig Spaß. Und dann kannst du ein bisschen dich da irgendwie durch die Gegend schlagen und kannst auch zwischendrin mal irgendwie halt diverse Dinge einkaufen beim Bauern oder man entdeckt so schöne Sachen. Also ich muss noch einen Artikel fürs Blog schreiben, Einkaufen in Brandenburg.
Clickbaiting des Todes. Ja, da ist auf jeden Fall Traffic garantiert. Tausende Aufrufe bei Themenartikel.
Nee, aber so Sachen, also, du kannst dir in Niederfino in der Straußenfarm Straußenfleisch holen, du kannst nach Grumsin fahren in die Whisky-Distille und da noch ein paar Whiskys einpacken, die er mit lokalen Getreide irgendwie gebraut hat, und solche Sachen. Und das ist total eine lustige Schnitzeljagd durch Brandenburg, wo du dann irgendwie dann abends nach Hause kommst, Schatz, ich war einkaufen, es hat nur ein bisschen länger gedauert.
Als du jetzt gerade sagtest, Einkaufen in Brandenburg, da dachte ich mir, ob da jetzt irgendwie sowas kommt wie Kalter Hund und Pfeffi und was weiß ich nicht, was es dann so DDR-spezifisch früher vielleicht immer gab, dass es da so ein Themenschwenk wird. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du hast jetzt so ein paar Punkte genannt, die uns blendend überleiten lassen zu unserer speziellen Entweder-Oder-Kategorie, die ich mal kurz an dieser Stelle einleiten möchte. Du kennst sie vielleicht schon. Basierend auf dem, was du gesagt hast mit deinem Einstieg, nämlich der alten Vespa, die du irgendwo bei deinen Eltern war das ja gefunden hast und aufgepeppt hast, zu jetzt doch aktuelleren Motorrädern. Meine erste Frage an dich. Oldschool oder New School?
Muss ich mich entscheiden?
Ja.
New School.
Das war eindeutig. Also bei aller Liebe zu der Technik und Vergasern und was weiß ich nicht alles, überwiegt dann doch die Freude an neuer Technologie. Ja?
Darf ich das kurz erklären, warum?
Ja,
aber unbedingt. Also,
ich hatte mal, eines meiner Motorräder war eine 1977er Honda CO250T. Hatte noch ein halbes Jahr TÜV, gekauft für 450 Euro aus Plön in Schleswig-Holstein. Blind gekauft, nicht Probe gefahren, sagte mir der Händler, gesagt, komm, ich nehme die, hier ist das Geld, Spedition kommt 2 Tagen vorbei, holt sie ab. Die stand dann irgendwie, oh, es klingelt hier, warte mal, ich muss kurz die Pizza reinholen, ich bin gleich wieder bei euch.
Ja, alles klar, pausieren wir kurz. So, So, jetzt gab es die Pizza. Alex, welche Pizza gab es denn jetzt überhaupt?
Ich hatte eine Pizza Salmone, die war ein bisschen langweilig. Ich musste ein bisschen nachwürzen. Aber die sagt der Schwabe, der Hunger treibt's nein.
So, da wären wir wieder bei allen Dialekten deutschlandweit. Aber wir waren eigentlich bei deinem Thema in Mecklenburg-Vorpommern. Fahre ruhig fort.
Schleswig-Holstein, ja, wir waren oder?
Beim Thema. Ja, oh Mann, ey. jetzt habe ich die Salmone und die Dialekte durcheinander gebracht.
Der Alex hatte ein ungesehenes Moped gekauft und die Spedition brachte es.
Und genau. Ja, und hat er dann irgendwie dann diese das alte Moped, es sprang noch an und aber es war halt eben noch viel zu machen, Vergaser reinigen, Vergaser einstellen, Tank war undicht und das war eine riesen Odyssee und ich habe dann mehr geschraubt und geflucht, als ich es gefahren bin. Und so schön sie war und so, ja, so nett so kleine Ausritte hier in der Stadt waren. Der Klassiker war aber immer, dass ich dann irgendwie entweder irgendwo gestrandet war und ich habe damals auch so meine Scooter-Sharing-Mitgliedschaft sehr zu schätzen gewusst, weil ich konnte immer wieder nach Hause kommen. Und aber es war halt irgendwie mehr Schrauben als Fahren und dann war es halt doch nicht meins, weil ich dann doch die Zeit, die ich habe und fürs Hobby aufwenden kann, gerne fahrend verbringe und nicht schraubend im Keller.
Obwohl ja quasi das Hobby für dich schraubend begonnen hat, wenn wir uns an die Vespa-Geschichte, Vespa, das habe ich auch schön, Vespa, erinnern. Genau, aber ich denke, da spielt natürlich wahrscheinlich auch bei dir, wie das bei uns allen so ist, das Alter so eine gewisse Rolle. Ne? Man Zeit ist knapp, man ist durchgetaktet und wenn man dann tatsächlich ein bisschen Freizeit hat, so wie du es gerade gesagt hast, ne, dann möchtest du halt auch fahren und dann nicht unbedingt die Zeit schraubend in der Garage verbringen.
Exakt.
Genau, jetzt der Auslöser für die ganze Geschichte war ja unsere Frage- und Antwort-Geschichte. Und Jan hat ja quasi das Intro damit gemacht. Und jetzt hast du ja schon uns verraten, dass du tendenziell Roller fährst, Roller-affin bist, aber natürlich auch aufgrund deiner Lebensumstände in Brandenburg ein bisschen Enduro-Neigung hast und das auch sich bei der Wahl deiner Mopeds bemerkbar gemacht hat. Wenn du jetzt aber so ein bisschen in unserem Bereich unterwegs wärst oder in meinem, ne, dann spielt natürlich auch für mich das Thema Supersport eine Rolle und wir nehmen noch die andere Richtung, wir gehen ans andere Ende, die hast du auch schon angedeutet, die Chopperfahrer. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Supersportler und Chopper, was wäre denn da deine Wahl?
Supersportler?
Ah. Es setzt ganz sich klar. Einfach fort. Ich warte auf den Tag, wo wir hier mal einen Gast bei uns haben, der Chopper fährt. Aufruf an dich, lieber Hörer, wenn du Chopper-affin bist, melde dich gerne bei uns. Der Stammtisch ist für jeden offen. Wir brauchen mal jemanden, der uns da, sage ich mal, erklärt, wieso es ihn da drauf treibt. Bisher war ja noch keiner dabei.
An dieser Stelle muss ich... Ja, du zuerst.
Nee, ich muss aber auch sagen, ich bin ja offen für alles. Ich probiere auch alles und ich war jetzt vor ein paar Jahren mal bei Honda auf den Honda-Pressetagen, wo du dann irgendwie hinkommen kannst und dann stehen da alle aktuellen Modelle rum und ich habe mal als erstes die neue Honda Goldwing damals geschnappt und alle so, bist du bescheuert? Warum dieses Dickschiff? Ich so, weil ich es geil finde, weil ich es mal erfahren möchte. Warum? Weil ich was, die Faszination dieses Motorrads verstehen möchte, dem so viele Menschen über Jahrzehnte nachhängen und eine Fangemeinschaft da ist. Also was ist für die das Faszinierende? Und ich fand das schon nice. Es wäre nicht meins, aber ich kann die Faszination nachvollziehen.
Also, aber ist denn eine
Chopper? Ja, absolut. Also es geht zumindest so in diese Rubrik, würde ich sagen. Und ich denke, wir waren da vielleicht sogar, ohne es zu wissen, auf der gleichen Veranstaltung. Denn ich kann mich daran erinnern, dass ich auch beim Honda-Pressetag war und mich auch für die Goldwing entschieden habe, die in diesem Jahr neu vorgestellt wurde. Ja, doch. Das,
lustig, war man am gleichen Tag da? Ich weiß gar nicht mehr, wie sag ich da war. Ich war also, mehrere Tage.
Oh, Michael, das macht mich jetzt fertig. Das meinst du nicht ernst?
Doch. Nee. Und zwar, wer war denn da noch? An dem Tag war auch unter anderem vor Ort der Clemens Gleich. Den kennst du bestimmt auch, ne?
Ja, da haben wir uns um einen Tag verpasst. Der war am Tag vor mir da. Bei mir war Stefan Maderna da an dem Tag.
Ah, okay. Ja, genau. Dann war ich dann wohl auch einen Tag vor dir da. Auf jeden Fall habe ich dort genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Ich bin ja dorthin, wie immer, Lederkombi bewaffnet und da durch die Gegend geschoppert. Bin auch die CB125R damals gefahren. War eigentlich auch ein spaßiges Moped. CB1000R. Und ich habe auch die Goldwing probiert und die hat mich voll fasziniert. Ich fand das total geil mit diesem
Das macht mich so fertig, Michel. Das macht mich so fertig.
Was denn?
Kinnlade muss ich gerade irgendwo aus dem Keller holen. Das ist unfassbar.
Probier es aus, bitte. Du hast diesen Sechszylinder, du drehst einfach den Hahn auf, und es ist wie so eine große Yacht, wo dann im Hintergrund dir der Lamborghini 12-Zylinder aufrührt und dann nach vorne treibt. Du weißt, du hast unfassbar viel kinetische Energie gerade freigesetzt und es drückt dieses Ding nach vorne und du kannst noch ganz links mit schön am linken Finger, am linken Daumen noch das Windschild elektrisch hochfahren. Es ist eine andere Art, zum Tor zu fahren, aber es ist schon irgendwie geil.
Ja, aber also ich finde, und da wäre ich mal gespannt auf das Feedback unserer lieben Zuhörer, schreibt uns gerne, aber mein Eindruck war einfach immer, dass eigentlich ich hier so der Tolerantere wäre und Michel so dieser meine Superspar, meine R1, Triumph, Rennstrecke, dies, das und so, ja, und immer überall da so unterwegs und dass du dich jetzt auf so eine Goldwing sitzt, also mir hätte ich das ganz ehrlich zugetraut, weil ich einfach so ein weltoffener Kosmopolit bin, kann man glaube ich schon so sagen, mit extrem geilen neuen Stiefeln. Aber dass Michel, dass du dich auf die Goldwing setzt, das macht mir jetzt echt fertig. Diskutiert das also, mal weiter, ich hole mir mal eben mein drittes Bierchen, ihr macht es schon.
Aber guck mal, genau. Da muss ich erst in euren Podcast kommen, damit ihr das herausfindet, dass einer von euch schon Goldwing gefahren ist.
Jetzt muss ich an der Stelle in Jans Abwesenheit ganz kurz die Weltoffenheit so ein bisschen einschränken, denn er hat jetzt quasi immer unsere Zuhörer angesprochen. Wir wissen aber auch, wir haben ja sehr viele Zuhörerinnen, die möchte ich an dieser Stelle natürlich unbedingt noch mit ins Boot holen. Vor allen Dingen bei diesem Chopper-Aufhänger, denn es gibt die gute Mo Nagel von Mo's Bike Blog, die mit einer Indian Scout 60 unterwegs ist, also genau unsere Ansprechpartnerin für dieses Thema und da vielleicht auch so ein bisschen was zum Besten geben könnte. Und um auf die Goldwing jetzt aber wieder zurückzukommen, die fuhr sich überraschend gut und was ich tatsächlich total faszinierend fand, wie souverän du dieses Trumm quasi in die Ecken buchten kannst. Also ich bin natürlich auch mit dem Ding nicht langsam gefahren und schleift und strabelt alles, wenn du halt damit zügig unterwegs bist, aber das macht es halt mit einer gewissen Souveränität, fand ich total faszinierend. Also, ich würde mir nie eine kaufen, aber es war irgendwie geil.
Bist du mit der auch über den Handykurs gefahren?
Nee, ich war tatsächlich nur auf öffentlichen Straßen unterwegs. Also,
Handykurs war total lustig, weil das war ein kleines, du kennst das Gelände, das war jetzt nicht üppig auslaufen, aber das Ding konntest du richtig schön von links auf rechts auf die Seitenbretter legen. Und ja, irgendwo strabbelt immer was, aber das fand ich schon ziemlich nice.
Nee, also muss ich sagen, hat mir tatsächlich auch sehr, sehr, hat mich sehr, sehr überrascht. Weil du siehst ja quasi hier die Stoßdämpfer quasi oben die ganze Zeit arbeiten. Die hat ja dieses spezielle Dämpfersystem, was ich auch sehr witzig fand. Wie heißt das denn tatsächlich? Fällt mir der Name gar nicht ein.
Ich weiß nicht. Ich fühle mich hier gerade so fehl am Platz. Wir reden sonst irgendwie über unsere technische oder fehlende technische Affinität. Wir reden sonst irgendwie über, keine Ahnung, Style, über das Motorradfahren als solches. Und auf einmal haben wir jetzt hier zwei Leute von drei, die sich darüber ergeben, wie das Fahrwerk einer Honda Goldwing funktioniert. Keine Ahnung, ich war noch nie ferner von der Diskussion als jetzt und deswegen würde ich gerne weitermachen zu unserer letzten Entweder-Oder-Frage, weil es soll ja eigentlich auch um das Thema gehen, Blogging, warum machen wir den ganzen Scheiß, also auch Michel und ich hier beispielsweise, ja. Und deswegen, du bist ja auf vielen Kanälen unterwegs, das hast du ja eingangs auch erwähnt, Fachzeitschrift oder YouTube?
YouTube.
Warum?
Weil der Michel da ist, mit Asphaltsüchtig.
Nein. Aber das ist lustig. Ich hab das neulich gerade gedacht, als ich letztes Wochenende den aktuellen SSMP-Podcast gehört habe. Es ist jetzt nicht YouTube, aber es ist nicht klassische Fachzeitschrift. Und die Jungs haben sich ja so geil 1,5 Stunden überhalten über Protektoren und Motorradkleidung. Und das ist sowas von lustig, fundiert und wirklich sehr, sehr eloquent dargestellt, wo ich denke, warum ist sowas nicht in Print möglich? Also in den, wenn wir von den großen reichweitenstarken Motorradmagazinen reden, wo dann eher so der deutsche Ingenieur-Schreibsel regiert und die Tennisse eher spaßbefreit sind, wenn man so mal an die großen Magazine wie Motorrad Mo denkt. Bei Fuel darf es gerne ein bisschen emotionaler sein. Die gute Kraftrad gibt's leider nicht mehr. Aber warum ist das so? Warum kann das nicht so sein wie auf YouTube zum Beispiel? Kennt ihr Fort9, den Typen aus USA?
Ja, klar, richtig cooler Typ, mega. Der also ist der, für mich der einer der besten Kanäle, ja. Absolut.
Absolut, absolut. Die Art und Weise, wie er seine Themen darstellt, sei es irgendwie, neulich habe ich ein Video von ihm gesehen, wie man irgendwie Löcher im Reifen flickt. Mhm. Da steht er vor seiner Schultafel und malt da verschiedene Sachen auf, leitet es gut her, auch vom Kontext her und macht es aber selber. Hat einen super geilen Humor, ist total lustig anzugucken, aber er bringt seine Message rüber. Es ist, du kriegst die fachlich fundierte Information, aber es ist auch lustig und unterhaltsam dabei. Warum kriegen das unsere klassischen Motorradzeitschriften nicht hin? Und warum, wenn du auf der Website bist, hast du da ein Meer von Interstitials, Popover, Banner, Gedöns, du musst den Content da förmlich suchen, weil sie so verzweifelt versuchen, ihre Werbeplätze zu vermarkten, dass das Lesen gar keinen Spaß mehr macht.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Fortnite so gut funktioniert und das bei den anderen halt nicht. Hinter Fortnite, wenn ich das richtig weiß, steht ja ein Online-Portal. Das ist ja eine Verkaufsplattform. Und für den ist es ja am Ende Strich unterm Strich egal, welches der Produkte er erst im Video dann am Ende verkauft, weil er sie verkauft. Und diese Möglichkeit habe ich natürlich aber als Magazin nicht, weil ich ja quasi von allen den entsprechenden Support brauche. Also gerade wenn wir so in der Printgeschichte bleiben, ne? Die leben ja auch von nicht unerheblichem Maße von den entsprechenden Werbeeinnahmen über verkaufte Anzeigen. Und ich glaube, das sorgt natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch dafür, dass man da im Rahmen der Kommunikation vielleicht so ein bisschen neutraler und eingeschränkter ist, als das vielleicht YouTube- oder Podcast-Rahmen der Fall ist. Wenn du jetzt nicht gerade einen Kanal hast, der halt von irgendeinem Partner oder irgendeiner Marke gekauft ist.
Aber das bringt uns ja eigentlich zu dem Punkt. Ich meine, du bist ja auch auf beiden Seiten sozusagen unterwegs. Vielleicht nicht in der Fachzeitschrift, aber du bloggst selbst, das heißt auch in Textform und hast einen YouTube-Kanal. Und jetzt eigentlich die Frage des heutigen Tages, warum?
Als therapeutische Maßnahme? Nein. Nee, das ist, also, es ist für mich ein Hobby und also alle Hobbys, die ich bislang ausgeübt habe, wir hatten es ja anfangs so ein bisschen, mache ich aus Passion und ich möchte die Passion gerne teilen. Und ich arbeite auch beruflich so ein bisschen im Medien- und Marketing-Kontext, also so ein bisschen berufliche Komponente ist auch mit drin, rauszufinden, wie geht das denn, wie funktioniert das, wie macht man das denn? Also, und ich kann natürlich zum einen auf ein Medium von außen drauf gucken und mir versuchen, da zu erschließen, wie es funktioniert, oder sagen so, ich mache das mal selber. Und ich hatte es ja eingangs erwähnt, also meine ersten Tour-Videos waren so brotschlecht langweilig, die ich auf YouTube gemacht habe. Ich habe eine gewisse Lernkurve vielleicht hingelegt in der Zwischenzeit. Ich bin noch meilenweit entfernt von anderen Content-Creatern auf YouTube, die halt echt richtig geilen Scheiß raushauen und halt einfach ihr Kack-Schnittprogramm im Griff haben. Aber mir bringt Spaß, weil ich merke, ich lerne selber daran und die Art und Weise, wie ich jetzt schreibe, ist deutlich anders, wie ich vor 9 Jahren geschrieben habe. Ich lese immer gerne meine alten Artikel und sehe immer so, oh Alter, hätte man auch anders machen können. Ich habe es auch gemerkt, ich habe Zeiten gehabt, es gab mal ein Vierteljahr, ich habe es mal in den Statistiken nachgeschaut, wo ich jeden Tag einen Artikel rausgehauen habe. 3 Monate lang, jeden Tag. Das waren zum Teil nur kleine Internetfundstücke, hier ein YouTube-Video, da ein kleiner Artikel. Aber es war halt nur Masse. Hat aber auch funktioniert, weil an den Zugriffszahlen habe ich auch gesehen, so eine Frequenz, eine hohe Frequenz bringt auch Zugriffszahlen. Aber es war einfach nicht mehr neben dem Job, es ist für mich ein Hobby, einfach nicht mehr machbar, die Frequenz zu halten. Und mittlerweile bin ich vielleicht, keine Ahnung, bei 4 bis 6 Artikeln pro Monat und die schlummern auch gerne mal ein bisschen länger bei mir irgendwie im Draft-Modus vor sich hin. Und dann schreibst du hier mal ein bisschen, schreibst du da mal ein bisschen. Artikel werden auf jeden Fall länger und für mich gefühlt durchdachter und vielleicht ein bisschen fundierter. Aber ich merke auch wieder irgendwie, dass es mir halt persönlich so viel Spaß bringt, da meine Gedanken zu Papier zu bringen oder zu Internet zu bringen. Das ist eigentlich meine primäre Motivation. Und wenn du dann merkst, Leute kommentieren irgendwie deinen Artikel oder liken deinen Insta-Post oder dein YouTube-Video oder you name it, dann ist es wirklich ein Bonus. Mir wäre es auch total egal oder völlig okay, wenn keiner so meinen Blog lesen würde. weil ich für mich selber an der Content-Kreation so viel Spaß habe, dass mir die Zugriffszahlen eigentlich total Latte sind.
Das ist ja dahingehend ganz spannend. Wir haben ja, das ist jetzt irgendwie keine Eigenwerbung, sondern das ist jetzt einfach hier der Biker-Stammtisch, wo man über sowas mal spricht, ja auch noch eine zweite Person am Tisch sitzen, die viel auf YouTube, viel auf sonst irgendwelchen Seiten unterwegs ist. Michael, das bist natürlich du. Würdest du das unterschreiben? Hallo. Warum machst du das ganze Gedöns? Wieso stellst du dich irgendwie am Wochenende hin, nach dem Feierabend hin, machst irgendwelche Videoaufnahmen, schreibst irgendwas, nimmst mich mal mit irgendwie nach Most, damit ich die Kamera halte und du dann in die Kamera grinst? Warum?
Boah, das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Frage. Also inzwischen ist es ähnlich, wie es Alex jetzt gerade beschrieben hat, ne, dass du natürlich dadurch Blicke in Ecken und Medien werfen kannst, die du sonst halt einfach nur als Zuschauer dir zu Gemüte führst. Und angefangen hat bei mir tatsächlich alles vor vielen, vielen Monaten. Das sind viele, viele Jahre ja tatsächlich. Und zwar noch so in dieser klassischen Forenzeit. Also auch bevor die eingängigen Plattformen wie YouTube, Twitch und die ganzen Social-Media-Plattformen entstanden sind. Und damals hat sich ja quasi alles in Foren getroffen und getummelt und da halt geschrieben und getan und gemacht. Und ich muss halt sagen, damals hat vieles, was ich dort gelesen habe, mir halt einfach Augenkrebs verursacht. Und da habe ich gedacht, das kann ich aber besser. Und als ich dann irgendwas hatte, worüber ich schreiben konnte, das war damals eben so mein Einstieg. Also natürlich Motorradfahren, so ein bisschen sich dazu auslassen. Aber da gab es ja noch nicht wirklich was zu erzählen, weil ja alle quasi das Gleiche machen. Und dann habe ich ja damals angefangen mit diesem Seitenwagenrennen fahren. Und da habe ich dann eben so Erfahrungs- und Erlebnisberichte und Rennberichte geschrieben. Genau, und das war dann so der Einstieg. Und da kam dann irgendwann eben der Blog dazu. Und auch immer so die Motivation, okay, ich mache halt irgendwie Erfahrungen, ich kriege irgendwie was mit und ich möchte das halt auch gern teilen, um vielleicht halt dem einen oder anderen eine schlechte Erfahrung zu ersparen oder ja, vielleicht irgendwie auch Gleichgesinnten, die ein ähnliches Verständnis oder eine ähnliche Herangehensweise haben, meine eben darzustellen und eben vielleicht auch Zeit und Energie zu sparen und eben Fehler zu vermeiden. Ja, und man entwickelt sich ja dann so ein bisschen mit den Medien mit und so kam es dann eben auch dazu, dass irgendwann das Portfolio des Schreibens mit YouTube erweitert wurde und ja, so hat sich das in Anführungsstrichen ergeben und für mich ist tatsächlich auch der Austausch doch schon enorm wichtig, also wie gesagt, die Motivation dahinter ist halt immer ein bisschen was zu vermitteln und Erfahrung zu teilen und da gehört natürlich dann für mich auch ganz klar dazu, dass eben da Rückfragen kommen, dass man eben auch auf Anfragen reagiert und das vielleicht so ein bisschen mit einbaut, genau, und da halt einfach nicht zu konsumieren, sondern zu kreieren und in dem Rahmen dann eben darüber hinaus auch zu kommunizieren, ganz, ganz wichtig und zwar in beide Richtungen.
Michel, weißt du, was ich geil finde?
Nein.
Du kannst Motorräder. Auch keine kurzen Antworten geben.
Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, eine Frage, die doch irgendwie komplexer ist, vor allen Dingen, wenn man das schon ein paar Jahre
ich verstehe,
macht.
Ich verstehe, mir geht es ja genauso.
Entwickelt sich ja da rein, ne?
Mir geht es ja genauso. Ich bin ja genauso ein Typ wie du, der erstmal so ein bisschen irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Aber das Schöne ist, es zeigt ja so ein bisschen die Passion, die dahinter steckt. Dass es dir nicht irgendwie egal ist, sondern dass du einen Antrieb hast und dass du halt irgendwie dem Antrieb irgendwo seinen Weg geben willst.
Ja, unbedingt. Also nur aus selbstdarstellerischen Ambitionen mache ich das nicht, weil, keine Ahnung, da habe ich dann doch irgendwie das Gefühl, nicht genug erzählen oder darstellen zu können und zu wollen und zu müssen, sondern es geht halt immer quasi um das Objekt der Begierde und die Botschaften drumherum, ganz klar.
Ist für euch so die Entwicklung eurer Kanäle, Zugriffszahlen, Podcast, Abonnenten, ist das ein Gradmesser oder nehmt ihr das als Goodie mit?
Also um da ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was zuerst kam. Ob das unser Interesse daran war oder ob tatsächlich einfach die Entwicklung daran kam. Man muss einfach, das kann man schon sagen, feststellen, dass sich dank euch, die ihr das immer jede Woche hört, das Ganze echt positiv entwickelt hat und natürlich eine zusätzliche Motivation waren. Also ohne, dass ihr mich jetzt gefragt habt, gebe ich trotzdem die Antwort auf diese Frage. Das ist ja oft bei mir einfach so, auch ungefragt habe ich viel Meinung zu Themen, ohne viel Ahnung dazu zu haben. Aber auf jeden Fall war für mich auch nicht die Motivation, groß rauszukommen oder fett irgendwie was zu reißen, sondern ich habe lange in der Motorradindustrie auch gearbeitet und habe dann aber einen anderen Karriereschwerpunkt gelegt, wie man das so schön sagt, und wollte letztendlich auch den Bezug da nicht so ganz verlieren, und das habe ich dank Michel auch nicht. Wir haben einfach regelmäßig geschnackt über das Thema Motorrad, über unsere Leidenschaft, und das hat eben so gut funktioniert, dass wir irgendwann gesagt haben, lass uns doch mal diesen Podcast machen. Und offensichtlich scheint das so ganz gut zu funktionieren. Wir kriegen echt auch immer wieder super gutes Feedback. Wir kriegen super gute Kommentare. Und das ist natürlich zusätzlich motivierend und auch ein Ansporn, so weiterzumachen. Also mein Ziel ist es natürlich schon, bei allen Bierchen, die wir hier trinken, bei allem lockeren Schnack, den wir hier haben, auch irgendwo ein bisschen interessante Gäste zu haben, interessante Gespräche zu haben, die auch für andere Leute einen Mehrwert bieten. Und wenn das gelingt, dann ist das natürlich die absolute Erfüllung, muss ich sagen.
Ja, voll.
Michel, wolltest du dazu genau, was sagen, auch als Co-Host, ja, von mir?
Ja, ja, das, natürlich. Da schließe ich mich natürlich gerne deiner profunden Meinung an. Sehe ich tatsächlich genauso. Also, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ne, immer wenn ich halt irgendwie in diese Richtung irgendwas mache, dann ist natürlich da schon die Tendenz da, irgendwie einen Mehrwert zu generieren über das, ich sag mal, über meinen Platt-Ego hinaus, sondern ich will halt irgendwie was vermitteln, und da habe ich eben, genau wie der Jan das gerade beschrieben hat, halt schon jetzt auch die Ambition, hier ja mit interessanten Themen, wie zum Beispiel, du hast es ja vorhin auch schon mal angedeutet, mit der Erste-Hilfe-Folge vielleicht irgendwie einen Mehrwert zu generieren, oder jetzt, wie wir das mit dem Domi Eckerte hatten oder mit dem Horst Seiger, vielleicht auch so ein bisschen Einblicke in eine Welt zu ermöglichen, die uns alle interessiert, aber wo man vielleicht doch nicht so diesen Zugang dazu hat, weil man ja vielleicht so ein bisschen ausgesperrt ist und halt einfach das nur so vordergründig eben über die Medien kennt, und dann vielleicht die Möglichkeit zu haben, die eine oder andere Frage oder den einen oder anderen Gast halt vorzustellen und da eben ja noch ein bisschen mehr für unsere Zuhörer rauszuholen.
Meine Frage ist eigentlich an der Stelle, gibt es eigentlich Motorradfahrer, weil ich mir jetzt gerade selbst so gedacht habe, ey, wir machen das ja auch alle aus so einer Passion, aus so einer Leidenschaft heraus, gibt es eigentlich Motorradfahrer auch unter den Introvertierten, die nicht voller Herzblut über dieses Thema sprechen?
Gibt es pragmatische Motorradfahrer? Den Berufspendler, der lieber aufs Fahrrad aufsteigt, statt mit dem ÖPNV oder mit dem Auto im Stau zu stehen?
Ja, irgendjemand, der halt sagt, so, es ist jetzt nur Mittel zum Zweck. Ich fahre jetzt halt Motorrad, weil ich irgendwo hin muss, und ja, laber mich nicht weiter voll, so, was willst du von mir?
Das Ding, ich glaube ja, ich bin ja so ein Landei. Und bei uns ist halt abends so
Landei
quasi...
Landei aus Berlin.
Nein, aus Schwaben. Schwabe in Berlin, haha, Klischee, super. Nein, aber weißt du, wenn abends halt irgendwie um 19.30 Uhr der letzte Bus fährt und du hast eine Freundin, die drei Dörfer weiter wohnt, und du kommst da nicht hin und brauchst mit dem Fahrrad hier eine Stunde dahin zu fahren, dann machst du dir Gedanken über Mobilität. Und als 18-Jähriger hast du einfach keine Kohle für ein Auto, dann ist das Zweirad das nächstbeste Ding. In meinem Fall die Vespa.
Ja, aber du warst ja trotzdem angefixt. Also
Anderen. Das war nicht so, ich will jetzt ein geiler Typ sein und irgendwie so ein Moped haben, sondern irgendwie, ich habe ein Mobilitätsbedürfnis, und das kam dann irgendwie, das Geilfinden kam dann erst später dazu.
Aber da wurdest du automatisch ein geiler Typ.
Natürlich.
Ja, aber also sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es gibt keinen in diesem Hobby, in diesem Metier, der das wirklich einfach nur so macht, weil es halt keine andere Möglichkeit gibt.
Ich glaube, das ist eher so ein Ding von unseren Breiten inzwischen. Denn ne, das Thema Mobilität ist ja genau das Richtige, wenn man halt so zurück überlegt, 60er Jahre, wo dann die wirklich ersten geschlossenen Automobile eher so in Richtung Kabinenroller oder BMW Isetta gegangen sind und halt einfach die Mehrzahl halt irgendwie mit dem Zweirad oder mit dem Beiwagen unterwegs war. Ich glaube, damals war das wahrscheinlich schon ganz anders. Und wenn die jetzt heute halt irgendwie in den asiatischen Raum schaust, da gibt es mit Sicherheit viele, die das Zweirad oder die Bewegung mit dem Zweirad einfach rein pragmatische Gründe hat. Aber du hast natürlich dort genauso die Enthusiasten. Und wenn dann halt einfach die Notwendigkeit nicht mehr da ist, ist halt der Enthusiasmus das, ja im Endeffekt das Einzige, was dich noch dazu treibt, das überhaupt zu tun, weil du da halt irgendwie Bock drauf hast, ne? Dann, wenn man es mal realistisch betrachtet, ist es ja unterm Strich jetzt nicht besonders clever, Motorrad zu fahren, ne? Also es ist gefährlich, man friert, man schwitzt, wenn man nur zum Spaß fährt, verbläst Kohlenwasserstoffe unnötiger Art und Weise. Und da gehört natürlich schon eine gewisse, ja, gewisser Enthusiasmus dazu, um das dann zu machen, weil vernünftigen Grund dafür gibt's ja nicht. Also in unseren Breiten, wie gesagt.
Ich finde es ja ganz, ganz, ganz spannend, was es so mit meinen Kindern macht. Ich habe zwei Söhne, die jetzt irgendwie 11 und 13 sind. Und die kriegen natürlich schon mit, was Papa da so macht. Und der Große, ich glaube, dem habe ich seinen ersten Helm gekauft, da war er 6 Jahre alt. Und auf der Vespa fährt er auf jeden Fall schon mit, mittlerweile auch auf dem Motorrad. Und ich fand es ganz lustig, wie damals, als ich die Honda CJ hatte, von der ich vorhin berichtete, die kam dann hier an und ich habe sie dann erstmal in die Garage geschoben, habe dann die Werkzeugkiste aus dem Keller geholt und die Jungs haben mich gefragt, Papa, was machst denn du? Ich soll ja hier mal Moped zerlegen, mal gucken, wie es so dasteht. Oh, können wir mitmachen? Ja, alles klar. Dann sind wir dann in die Garage gegangen und haben das Moped zerlegt und bei einem 40 Jahre alten Motorrad siehst du halt alles. Da ist der Tank, da ist der Benzinhahn, da ist der Doppelvergaser, dann sind da zwei Zylinder und zwei Auspuffrohre. Du siehst halt alles und die Technik wird transparent. Und die haben natürlich auch alles gefragt, was macht das, wozu ist der da? Und wir haben dann das Moped zerlegt und dran umgeschraubt. Wir hatten halt einen Spaß dran und haben erstmal verstanden, wieso Mechanik, also was, wieso was denn funktioniert. Weil guck dir mal ein modernes Auto auf, da machst du den Motorrad auf, alles Plastik verschallt und du siehst nicht, was da drin ist. Da wird Vortrieb generiert, aber du weißt nicht, warum es geschieht. Und das fände ich als das eine, so ein bisschen irgendwie den Kindern zu erklären, wie sowas mechanisch funktioniert. Mittlerweile führen wir aber auch andere Diskussionen, weil jetzt irgendwie auch so ein bisschen das ökologische Gewissen bei den Kindern erwacht und dann wurde, was macht das mit der Umwelt und so. Und wir haben diese Woche am Dienstag habe ich mein erstes Elektrofahrzeug zugelassen. Wir haben einen Elektroroller gekauft. Also die Street Triple verkauft und den Elektroroller gekauft.
Eieiei.
Ich glaube, Michel weint jetzt gerade ins Kopfkissen.
Ich hab schon abgeschaltet. Aber, bin schon raus eigentlich.
Genau, raus hier. Goldwing, der Gedöns, so weiter. Aber das sind so Sachen, wo ist der Große, der in 3 Jahren kann er theoretisch einen Führerschein machen und könnte das Ding auch fahren. Der hat eher einen Bezug zum Elektroantrieb, weil er weiß, das ist halt irgendwie besser für die Umwelt, als so ein Zweitakter durch die Gegend zu treiben. Da findet schon so eine gewisse Bewusstseinsbildung statt. Und das ist auch so der Punkt. Also Mobilität ist ja auch irgendwie wichtig, weil man muss ja von A nach B kommen. Und wenn man im Fußballverein ein Auswärtsspiel hat, ist es ja auch mal gerne, da bist du auch in Berlin mal gerne 3/4 Stunde unterwegs. Und mit dem Auto oder Öffentlichen zu fahren, ist auch nicht immer das Geilste. Also dann fährt man auch gerne mal mit dem Roller zum Fußball hin. Und das finden sie schon ganz lustig. Oder auch so, wenn ich sie mal zur Schule bringe mit dem Roller, kann ich den Helm mit reinnehmen? Nee, lass mal hier, weil sonst geht er verloren. Also so der kleine Poser, so, mein Vater hat mich mit dem Motorrad gebracht, ist auch schon da. Das ist schon ganz lustig zu sehen, aber ich wollte gerade sagen, mein Kind. Aber das ist halt so lustig, wie auch dann so Ansprüche an Mobilität so ein bisschen geprägt werden bei der nachwachsenden Generation. Ich habe keine Ahnung, ob die dann später auch Motorradfahren mal geil finden werden, nur weil ich es tue. Aber man merkt halt schon, wie man irgendwie von A nach B kommt. Fahre ich da mit dem Fahrrad hin oder gibt es da andere Optionen? Und gerade in einer Großstadt wie Berlin ist halt irgendwie Zweiradfahren auch irgendwie halt echt mal effizienter als mit dem Auto im Stau zu stehen. Gerade wenn viele Leute ins Umland ziehen, Speckgürtel von Berlin, und wir wohnen jetzt hier im Nordosten von Berlin, da gibt es eine Einfahrstraße von der Autobahn runter durch ein Dorf, Kaff durch, namens Malchow, da stehen sie immer an der Bundesstraße. Das ist der Dauerstau. Jeden Morgen Nachrichten kannst du drauf gehen. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde außerhalb von Berlin wohnen und jeden Morgen da durch müssen, ich würde einen Mörderhals kriegen und jeden Morgen schlecht daran haben, es sei denn, ich fahre Zweirad, da kann ich mich durchwursteln, spare mir 20 Minuten Fahrzeit, bin früher bei der Arbeit, bin früher abends zu Hause, das ist doch Lebenszeitgewinn.
Und du hast noch Spaß dabei.
Voll, oder?
Ja, unbedingt.
Voll. Bei mir läuft die Zeit so ein bisschen mit und die sagt mir, wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Alex, eine letzte Frage an dich. Was planst du für die Zukunft? Was hast du noch vor, sowohl motorradfahrtechnisch als auch vielleicht mit deinem Blog, mit deinem YouTube-Kanal und so weiter?
Ach, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich freue mich auf irgendwie jedes neue Modell, was ich testen kann, ob es jetzt irgendwie Supersportler ist oder Chopper oder Hard Enduro. Ja, bin der dann nicht ganz. Es heißt übrigens Doppelquerlenkeraufhängung bei der Goldwing. Ich habe es gerade mal nachgeguckt.
Was von sehr gut, sehr gut. Ach,
ja,
sehr gut.
Ja, nimm's raus. Also einfach neugierig bleiben, Dinge ausprobieren, auch Fehler machen, über eigene Fehler berichten, damit andere diese Fehler nicht mehr machen. Das ist so ein bisschen ein Punkt. Neue Länder entdecken, neue Strecken entdecken, also ein bisschen so Neugier, Neues entdecken. Beim Motorrad ist halt einfach so, für mich ist es halt und wird es, glaube ich, auch immer bleiben, mein persönliches Yoga. Wenn ich einen Helm aufziehe und aus der Stadt raus bin, das ist für mich das Entspannendste, was ich haben kann. Ich denke an nichts anderes als die Straße vor mir, an das, was um mich rum ist, und mache mir keine Sorgen. Und das ist für mich einfach so der perfekte Weg zum Runterkommen, gerade so in den Corona-Zeiten, wenn du halt sonst nichts anderes hast und dauernd in der Bude hockst, Homeoffice und Homeschooling hast, so dein kleiner Escape Room. Und das möchte ich mir auf jeden Fall bewahren, auch wenn wir irgendwann in der Zukunft wieder frei reisen können, diese Neugier, einfach neue Gegenden zu entdecken und neue Leute zu treffen. Und das ist das, was mich irgendwie motiviert und auf was ich Bock habe.
Schöner kann man das Schlusswort, glaube ich, gar nicht treffen. Ich denke, den können wir uns noch anschließen, klammern wir mal die Goldwing so ein bisschen aus. Alex, herzlichen Dank, dass du da warst. Alle, die hier zugehört haben, fühlt euch immer frei, auch wenn ihr Goldwing-Verfechter seid, uns zu schreiben auf den neuen Kanälen Instagram Gasgeflüster, Facebook Gasgeflüster, Twitter Gasgeflüster, Info@Gasgeflüster, jetzt haben wir aber alles durch. Meldet euch, seid auch gerne Gast unseres schönen Stammtisches hier. Alex, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir bei deinen zukünftigen Plänen viel Erfolg. Schaut mal vorbei, kettenritzel.cc ist die Website vom Alex. Herzlichen Dank dir und allseits gute Fahrt, das war's von mir. Ich sag schon mal Tschüss. Michel, du noch ein paar Worte?
Genau, also ich möchte mich natürlich auch recht herzlich für deinen Auftritt hier bei uns und das Gespräch mit dir bedanken. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wurde tatsächlich auch so ein bisschen angefixt, denn du hast ja dieses Enduro-Thema und Brandenburg so ein paar Mal gespielt und ich habe mit dem Jan ja auch schon sowohl hier im Podcast als auch abseits drüber gesprochen, dass wir in dieser Ecke unbedingt irgendwie mal unterwegs sein wollen. Vielleicht bietet sich ja da mal eine Möglichkeit für einen zweiten Teil, wenn wir dann unsere gemeinsamen Enduro-Erfahrungen in Brandenburg besprechen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, wünsche dir auf jeden Fall auch eine ganz, ganz tolle Saison und viel Entspannung beim Motorradfahren.
Alex, deine vielen letzten Dank, 20 Jungs. Sekunden.
Es war mir ein Fest, bei euch zu sein und ich finde es immer wieder lustig, wie ihr eure Schlusswörter so totlabert. Das ist großartig. Euer Markenzeichen. Keep up the good spirit. Ich höre euch wirklich gerne und ich freue mich auf, was immer von euch kommt. Danke euch.
Danke dir. Ciao, macht's gut.
Ciao.